Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und manchmal auch über Venture Debt. Und so auch heute mit Jannis Fett von HV Capital und Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Und wir hatten wirklich ein cooles Gespräch, finde ich. Tolle Insights, denn wir haben über ein Thema gesprochen. Da hat Fabian zumindest mehr Wissen als der Markt. Und wir haben aber auch über ein anderes tolles Thema gesprochen. Sehr zeitgeistiges Thema. Beide sehr zeitgeistig. Also deswegen freut euch jetzt bitte auf Jannis Fett von HV Capital und Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Fabian Krautwurst, Principal bei Cavalry Ventures. Cavalry Ventures ist ein Pre-Seed- und Seed-Fonds aus Berlin. Wie ich immer gerne sage, unsere Mission ist es, die beste User Experience für das Produkt Early Stage Venture Capital für Gründerinnen und Gründer im Bereich Pre-Seed und Seed in Europa anzubieten. Wir konzentrieren uns bei unseren Investments auf keine bestimmte Industrie, haben dafür aber einen sehr klaren Fokus, wenn es um die Stage geht, nämlich so früh, wie es für die Company Sinn macht. Hierbei führen wir Finanzierungsrunden gerne an, meistens mit einem initialen Ticket zwischen 500.000 Euro und 4 Millionen.
Und?
Jannis, Investment Manager bei HV Capital im Growth Team. HV Capital ist ein in Berlin und München ansässiger Multistage Fund. Letzte Fundgeneration waren 800 Millionen, von denen wir von einer halben Million bis zu 50 Millionen investieren können. Fokussieren uns dabei hauptsächlich auf den europäischen Raum und alles von Seed bis Series D. Thematisch sind wir sehr generalistisch aufgestellt, können Consumer Internet, wir können SaaS, machen aber auch Deep Tech Themen und Robotics.
Investments und Exits.
Jannis, Fabian, hallo ihr beiden.
Hallo Jan.
Hi Jan.
Cool. Schön, dass wir wieder sprechen. Ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Coole Themen, ja. Aber vielleicht fangen wir mal ganz kurz damit an. Wie geht's euch und wie geht's vor allem der Szene?
Oh, ich glaube, im Growth, mal zuerst gesprochen, sind wir gerade so busy wie lange nicht mehr. Außerdem scheint heute in Berlin, 27. März, mal die Sonne. Hammer, also ja. High Hopes für den Rest des Jahres.
Cool.
Ja, ich glaube, kann mich nur anschließen. Ich glaube, nach St. Gallen, das ist ja immer irgendwie ein Event, der sehr euphorisiert die ganze Branche und alle mal wieder zusammenkommen, glaube ich, steht uns ein ganz gutes Jahr bevor. Das ist auf jeden Fall ein guter Auftakt, ja.
Ja, müssen wir noch kurz nochmal Props nach St. Gallen, ne? Also der Start Summit, eine Hammer, also mega cool organisierte Veranstaltung, muss ich sagen. Sprechen wir auch gleich nochmal im Detail drüber, weil das zweite Thema, was wir besprechen, hat so eine kleine Brücke dahin, aber ich würde sagen, wir fangen, das ist ja das Schöne bei euch beiden, wir haben ja Early und Growth. Heute sind wir, ich weiß nicht, Jannis fängt an, ne? Growth-Bereich fängt an.
Ja, genau. Ja. Vielleicht kann ich gerne mal direkt übernehmen mit Greenlee. Da gab es ja eine 47 Millionen Series B, die announced wurde, von einem US-Fund, Fidelity, die dort den Lead gemacht haben, plus Beteiligung der existierenden Investoren und ein paar Strategen. Echt spannend. Die Company hat jetzt, glaube ich, mittlerweile über die Lifetime 75 Millionen Euro eingesammelt. Also echt groß in einem brutal kompetitiven Sektor ja auch. Und steht von dem, was man online liest, ungefähr so bei 10 Millionen ARA. Also wenn man dort eine, sag ich mal, normale 20%ige Dilution raufnimmt, landen wir irgendwo bei einem 200 bis 250er Prima in die Bewertung. Was, glaube ich, in dem Space schon echt herausragend ist. Also echt cool. Aber ich würde vielleicht kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir einsteigen und einmal erklären, was Greenlee macht. Weil ich finde, das ist einfach ein spannendes Segment, in dem wir mit HV auch investiert sind, der sowieso brutal kompetitiv ist. Also Greenlee hat letztendlich eine Software entwickelt, die es Unternehmen hilft, den CO2-Fußabdruck zu messen. Ne? Also das geht darum, um das automatisierte Sammeln von Daten, wie zum Beispiel aus dem Accounting-Bereich, von verschiedenen Rechnungen, von verschiedenen Frachtthemen aus den ERP-Systemen herausgezogen. Also man kann eigentlich sagen, dass jeglicher Datenpunkt eines Unternehmens ja irgendwo auch in einen CO2-Wert umgewandelt werden kann oder umgerechnet werden kann. Und da hat Greenlee eine Lösung gebaut, die sie hauptsächlich an KMUs verkaufen, also kleinere Unternehmen, nicht die großen Enterprises. und hilft denen eben den CO2-Fußabdruck letztendlich zu messen. Und ich glaube, das ist in dieser Wertschöpfungskette eigentlich gerade mit der kritische Schritt in Hinblick auch auf die 1,5-Grad-Ziele und Regulatorik, dass man anfängt, wirklich auch detailgenau messen zu können, was ist eigentlich der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens. Man redet da mal von Scope 1, 2 und 3. Also es geht wirklich auch relativ tief. Scope 3 ist dann bis hin zu dem, wie groß ist eigentlich sozusagen der CO2-Fußabdruck meiner Supplier, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich glaube, die grundlegende Idee ist ein bisschen, dass man eigentlich ja nur alles das, was man misst, kann man am Ende auch aktiv reporten und eben dann auch reduzieren und im letzten Schritt dann sozusagen auch offsetten, weil es wird ja nie der Fall sein, dass ein Unternehmen, sag ich mal, in der Logistikbranche zum Beispiel komplett CO2-frei operiert und dementsprechend die restlichen Emissionen ja noch weiter offsetten müsste. Aber ich glaube, das ist ein cooler Schritt in die Richtung. Ich hatte gerade schon mal erwähnt, dass es ein sehr kompetitiver Markt ist. Also es gibt einfach horizontale Lösungen wie auch Greenly, Watershed ist ein US-Unternehmen, was ein Unicorn ist, Plan A, Normative und Sweep, die alle sozusagen across verschiedener und vieler Industrien eine Carbon Accounting Lösung anbieten. Es gibt dann aber auch sozusagen vertikal fokussierte Unternehmen wie Tanso, Carbon Cloud, Climatic, die sich bewusst auf die Logistikbranche, auf die Foodbranche oder ähnliches fokussieren. Also eins der Felder, wo man sagt, echt einiges an VC-Geld reingeflossen, viele große Unternehmen schon entstanden und jetzt mit Greenly noch eine weitere Funding-Runde, die sozusagen einen Aufwind im Series B-Umfeld des Climate Techs eigentlich darstellt.
Mega spannend. Logistik und Food, also quasi so sektorspezifisch, ist das ein sinnvoller Weg, würdest du sagen? Also, dass man so spitz reingeht in den ganzen Markt?
Ich glaube, das hilft sehr im Go-to-Market, weil man natürlich dann sich sehr stark auf die Probleme fokussieren kann, die, sag ich mal, ein Kühne oder ein DB Schenker oder ähnliches hat, wenn man sich jetzt auf die Logistikbranche fokussiert und natürlich auch viel einfacher sozusagen harmonisierte Daten findet. Das ist, glaube ich, immer das große Problem in dem Sektor, dass wenn man mit vielen verschiedenen Kundengruppen arbeitet, man immer wieder verschiedene Datenpunkte bekommt. Also es ist halt nicht wie das Financial Accounting, wo man weiß, dass ich eine bestimmte Umsatzsteuer auf jeden Euro zahle. Weißt du ja eigentlich nicht, was ist sozusagen das Carbon Accounting hinter einer Amazon-Bestellung von Kopfhörern, ganz beispielhaft gesprochen. Das heißt, diese Datenlage ist super unharmonisiert und da geht letztendlich, glaube ich, ein Großteil des Investments und des Wachstums und, sage ich, aber auch des R&D-Spends von den Unternehmen letztendlich rein. Und da hilft es natürlich go-to-market-technisch, sich auf eine Branche zu fokussieren. Ich glaube aber langfristig braucht man schon horizontale Lösungen, weil man eben auch sagt, selbst wenn ich ein Logistikunternehmen wie Kühne bin, oder DB Schenker, habe ich am Ende des Tages ja trotzdem Marketing-Team oder ich habe Leute, die ins Büro kommen und so weiter und so fort. Das heißt, der CO2-Fußabdruck findet ja sozusagen holistisch gesehen über dem Unternehmen statt und nicht nur in einer bestimmten Branche oder in einem bestimmten Department.
Jetzt müssen wir Fabian mal reinloopen, ne? Fabian, wie guckt ihr da drauf?
Also erstmal unterstütze ich jetzt alles, was Janis sagt. Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, die du gestellt hast, ne, mit diesem Vertical versus Horizontal. Ich glaube, man muss mit dem Vertical Ansatz genau aus den Gründen, die Janis gesagt hat, starten. Und ich glaube, da muss man sogar noch einen Schritt zurückgehen. Weil bei den Cases ist es natürlich auch immer die Frage, ist das, also wenn du die Artikel liest, da wird immer sehr häufig SaaS betont. Jetzt ist natürlich dann auch erstmal die Frage, ne, in welchen Bucket fällt es? Im Sinne von wegen, ist es überhaupt ein VC-Case? Und ein VC-Case muss natürlich sein, wenn der irgendwie auch, also in dem Fall jetzt, wenn er über Software skaliert. Und das ist natürlich immer die große Frage bei solchen Cases, ne? Also wie viel Software steckt da wirklich dahinter? Oder ist es am Ende eigentlich, weiß ich nicht, nur eine Consultancy und Scale? Und am Ende ist es eigentlich was über Headcount skaliert, ja, und ich glaube, wenn man natürlich irgendwie von Anfang an horizontal gehen will, dann ist es sehr, sehr ambitioniert, dafür eine Software zu bauen. Also dementsprechend, wenn du halt ein VC-Case baust, ein Software-VC-Case, dann musst du, glaube ich, über so ein Vertical Approach gehen. Also ich glaube, das kommt dann noch so ein bisschen mit der Natur, so was baust du irgendwie für ein Business. Das heißt, ich glaube, erstmal, wie Janis gesagt hat, ist es auch einfach ist ein ordentlicher Multiple, was irgendwie auch auf jeden Fall ein bisschen euphorisch ist. Aber man muss natürlich auch, also ich weiß es nicht, ich kenne das Unternehmen nicht, aber man muss natürlich auch schon mal ein bisschen drunter schauen und dann mal gucken, wie viel Software ist es tatsächlich und skaliert es über Software, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, die Janis da gesagt hat. Die Daten sind halt doch immer sehr unique und die Setups bei den Kunden sind sehr unique. Und von daher da eine Software zu bauen, die dann hoffentlich irgendwann horizontal wird, um die entsprechende Case-Size zu erreichen, ohne die Business-Units zu verschießen, ist schon sehr ambitioniert, aber spannender Case, so wie Janis gesagt hat. Ja.
Könnt ihr diese 10 Millionen ARR auch, und dann von da abgeleitet die Bewertung nochmal kurz erklären, wie seid ihr da hingekommen?
Ja, also ich glaube, normalerweise sagst du, wenn du ungefähr 10 ARR hast, sieht man gerade im Softwarebereich, dass je nach Wachstum sich irgendwie die Multiples so zwischen, sag ich mal, 12 bis 25x befinden. Normalerweise geht man ja davon aus, dass man in so einer Series B-Runde ungefähr 20 bis 25% dilutet, also sozusagen Anteile abgibt an die neuen Investoren oder die Investoren, die in der Runde partizipieren. Und dementsprechend wäre ich hier mal davon ausgegangen, dass wahrscheinlich der Deal ungefähr auf 250 Millionen Post, 200 Millionen Pre stattgefunden hat. Das heißt, man schaut sich den ARR-Multiple von 20x hier, also 10 mal 20 an und kommt dann auf die 200 Millionen Pre-Money, was in dem jetzigen Markt schon sehr sportlich ist. Also es gibt einen Großteil der Deals findet eher drunter statt. Je nach Wachstum ist es dann aber auch schon, sieht man schon auch Deals, die drüber stattfinden. Die Zeiten in 2021, wo regelmäßig mit 30x und mehr investiert wurden, die sind auf jeden Fall vorbei.
Und diese ganzen Offsetter, die es gibt, die sind doch eigentlich von solchen Unternehmen abhängig hinterher, ne? Das, wenn man so das, sagen wir, den Funnel sich mal vorstellt, dann kommt doch so ein Greenlee weit vorne dran und distributiert dann wahrscheinlich an verschiedene Offsetter, oder?
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Großteil der Wette, dass man eben am Ende des Tages dann die übrig bleibenden Emissionen, die man nicht reduzieren kann, auch offsettet. Stand jetzt ist der Markt halt noch sehr voluntary, ne? Also ja. Es gibt einfach noch keine wirklichen regulatorischen oder, sag ich mal, politischen Pflichten, dieses Offsetting auch zu betreiben. Aber es ist natürlich irgendwie der erste große Schritt in die Richtung und ist natürlich auch eine logische Erweiterung, dann am Ende des Tages für solche Produkte den Marktplatz einfach hinten anzuschließen, um dann direkt sozusagen Access zu großen oder zu guten und High-Integrity Carbon Credit zu geben.
Mhm. Und ihr hattet ja gerade eben noch so ein paar... Achso, Entschuldigung, ja? Mhm.
Nee, ich wollte nur sagen, das ist ja so ein bisschen das Long-Run-Game. Sorry, ich war ein bisschen ruhig, weil ich habe erstmal die Mathe-Nachhilfestunde mit Janis Fett hier genossen.
Gern geschehen für die Early-Investoren.
Wahnsinn, Wahnsinn, ich werde mir das nochmal...
Du sollst ja auch was lernen hier, ja?
Ja, genau. Was ich auch sagen wollte, ist, das ist ja auch das, du musst ja irgendwo dich hinentwickeln in the Long-Run. Ne? Und das ist so die Low-Hanging-Fruit. Und ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen übrigens, ist einfach so ein bisschen die Frage, so was ist so ein bisschen das trojanische Pferd, was einen dahin navigiert. Mhm. Also glaube ich, das ist ein sehr valider Punkt auf jeden Fall, dass man das irgendwie auf der Roadmap hat, mit Sicherheit.
Ja. Mhm. Und ihr hattet ja gerade noch so Plan A und Watershed hieß es, glaube ich, ne, erwähnt. Also die ganzen Competitor irgendwie, tun die sich leicht, das zu verkaufen? Also ich finde ja 10 Millionen ARR klingt ja wirklich super, aber dahin zu kommen, ist das leicht, weil die Nachfrage so groß ist, oder ist es dann eben trotzdem, du sprachst ja von einem brutal kompetitiven Markt, ist es hinterher vielleicht sogar ein Pricing-Thema?
Also ich habe natürlich ein paar mehr Infos, weil ich auch tatsächlich bei Plan A mit im Board sitze und ich kann sagen, es ist nicht leicht, dahin zu kommen. Weil ich glaube, das große Thema, was es in dem Space leider gerade gibt, ist eigentlich, dass man an Kunden verkauft, die im, wie ich ja das am Anfang gesagt habe, die eigentlich gar nicht wissen, was sie brauchen und was sie richtig wollen. Das heißt, man verkauft immer eher eine Journey, also einen Weg, um auf Net Zero zu kommen oder auf Null Emissionen, als ein wirkliches SaaS-Produkt heute. Das heißt, man muss die Kunden viel früher abholen, man muss sie sehr stark educaten, man muss hohe Integrationsarbeit leisten und so weiter und so fort. Das heißt, die Unternehmen, die dort jetzt gelandet sind, wie in Watershed Plan A und jetzt eben auch Greenlee mit den Zahlen, die haben schon echt einiges erreicht, weil das ist überhaupt gar kein No-Brainer, die Unternehmen dorthin zu bringen. Und ich glaube, das ist eine der großen Probleme strukturell gerade noch in diesem Climate-Tech-Sektor, dass einfach die Käufer von solchen Produkten noch gar nicht so bereit sind, auf der Scale zu operieren, wie die Startups es eigentlich mit denen wollen. Das heißt, du musst immer wieder diese sehr langwierigen Sales-Prozesse anstoßen, die dann am Ende erst in 5, 6, 7, 8 Jahren dir richtig die Früchte tragen und halt sehr edukativ sind in dem Sinne und weniger einfach nur, ich verkaufe ein Produkt heute.
Startup Insider.
Greenlee, ich hatte das kurz gemacht im Vorfeld, die haben so einen Quick Carbon Calculator bei sich auf der Seite, kann ich jedem nur mal empfehlen, mal wenn man mal wissen möchte, was sein Büro oder sein Team so an Emissionen ausstößt, kann man da innerhalb von 5 Minuten berechnen und es ist ganz schön gemacht, so als Lead-Magneten auch, da kann man auch lernen, wie man so einen ersten Funnel-Schritt irgendwie aufbaut, fand ich irgendwie ganz cool, also das nur als Empfehlung.
Ja, ich glaube, es ist einfach viele die Education, ne? Also ich glaube, so auch zu dem Thema Competition, so ja, da ist sehr viel los, aber ich glaube, den Markt zu educaten, bringt da, also wenn deine Competitor für dich den Markt educaten, bringt dir wiederum auch was und der Markt ist ja riesengroß. Also, ja.
Cool. Dann würde ich fast sagen, wir gehen, wie angekündigt, nach St. Gallen, in Anführungszeichen, eigentlich zu einem Thema, wo die Competition weniger groß ist, glaube ich, ne?
Genau, die St. Gallenbrücke musst du gleich machen.
Ja, genau.
weil das Unternehmen sitzt natürlich in Berlin.
Genau. Die macht für die Zuhörer überhaupt keinen Sinn gerade. Ja, genau. Aber trotzdem. Genau, ich habe mit Vorfeld kurz gesprochen. Ich habe den Markus Fuhrmann getroffen in St. Gallen kurz. Ne, haben wir uns unterhalten.
Okay.
Und genau, da gehen wir richtig rein ins Thema. Ist jetzt kein Early-Stage-Thema, ne? Also wie es vielleicht am Anfang so geklungen hat, sondern wir reden hier eigentlich über Venture Debt, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, der Teaser, jetzt erwartet ihr das Seed, jetzt komme ich wieder mit einem Growth-Thema. genau, wir bleiben tatsächlich für die nächste Analyse hier in Berlin, auch wenn Markus mal in St. Gallen unterwegs war kürzlich. und sprechen über Gropius. So wie du gerade eben schon gesagt hast, Gropius hat vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass sie 40 Millionen Euro in Venture Debt von der Europäischen Investitionsbank eingesammelt hat. Eine etwas andere Form der Finanzierung, auf die wir bestimmt gleich in der Analyse auch nochmal zu sprechen kommen. Gropius selbst wurde in 2019 gegründet, also gar nicht mehr ein so junges PropTech. Seitdem hat das Unternehmen insgesamt schon 130 Millionen Euro in Funding eingesammelt. Die letzte Runde war eine Series B in Höhe von 100 Millionen Euro. Die wurde im Januar 23 bekannt gegeben. Und vom börsennotierten Wohnungskonzern Vonovia angeführt. Wie du gerade eben schon gesagt hast, gegründet wurde das Unternehmen von Tech-Unternehmern, angeführt von Markus Fuhrmann. Die verfolgen hier wirklich eine sehr große Vision. Und damit springe ich vielleicht auch mal ganz kurz rein, so was Gropius genau vorhat. Ganz einfach gesagt arbeitet Gropius an einer Art Tesla für die Real Estate Industrie. Also Gropius hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Wertschöpfungskette im Bauwesen zu digitalisieren und zu automatisieren, um letztendlich Kosten zu kontrollieren, um nachhaltig und moderne Gebäude selbst zu produzieren. Ja. Das heißt also, es geht hier tatsächlich darum, sich als erster digitaler OEM am Markt zu platzieren und Fertighäuser end-to-end zu bauen. Also ja, also alles, was hier dazugehört, passiert tatsächlich unter dem Dach von Gropius. Ich versuche das mal ein bisschen greifbarer zu machen, weil das ist ja immer so viel Vision. Was heißt das so in der Realität? Ich glaube, man kann die Wertschöpfungskette vereinfacht in so drei Sequenzen unterteilen. Du hast einerseits Planung und Design, was am Anfang steht. Dann hast du Manufacturing und dann hast du als dritte Sequenz so Operating System, also quasi letztendlich die Nutzung bzw. Betreuung von den Gebäuden. Die erste Sequenz, also Planung und Design, da verspricht man bei Gropius ein komplett digitales Planungs- und Design-Tool zu haben, bei dem man auf verschiedene Baumodule zugreifen kann und diese aber auch auf sehr individuelle Bedürfnisse zuschneiden kann. Ja, also ich ein bisschen abstrakt, aber stell mir das ein bisschen vor, so wie so ein Car-Configurator, bei dem du quasi aus gewissen Vorteilen irgendwie dann zusammen konfigurieren kannst. Natürlich ein bisschen komplexer beim Gebäudebau, aber so sehr abstrakt gesprochen. Die zweite Komponente ist dann eigentlich, glaube ich, eine sehr, sehr spannende, ist Manufacturing. Gropius hat hier eine eigene Smart Factory aufgebaut mit in-house entwickelten Robotersystemen und Tools. Also das ist echt beeindruckend. Das ist alles in-house selbst entwickelt und geht teilweise runter bis auf die Roboterköpfe. Und dementsprechend werden die Baukomponenten hier höchst automatisiert und effizient vorbereitet. Ja, ich habe in einem Artikel gesehen, da war die Sprache von einem Automatisierungsgrad von bis zu 86%. Also was schon, also zumindest vom Versprechen her, unfassbar hoch. Und on-site werden die Komponenten dann quasi nur noch zusammengesetzt. Und die letzte Komponente, Thema Operating System, das ist, glaube ich, für einige Zuhörer jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen neu im Kontext von Real Estate, von einem OS zu hören. Das ist tatsächlich aber auch ziemlich cool und sinnvoll. Alle Gebäude von Gropius kommen mit einem eingebauten und auch hier wieder selbst entwickelten Sensoren und Smart Home System. Und das ist eigentlich aus mehreren Perspektiven vielversprechend. Einerseits für die Verwaltung, ne, von den Immobilien, also da die verbauten Sensoren natürlich maximale Transparenz über Zustand des Gebäudes geben und den verbauten Systemen. Also kannst zum Beispiel in Richtung Wärmeeffizienz denken, ist das natürlich ein sehr, sehr gutes Kontrollsystem. Dann aber natürlich auch für die Bewohner selber, ne, also die ihr zu Hause dann über so ein Azimat-Home-System steuern können. Du kannst auch vielleicht Additional Services zugreifen. Von daher ist dieses Operating System, glaube ich, schon auch eine spannende Komponente. Für mich vielleicht abschließend, ich glaube, ausschlaggebend, warum das letztendlich so spannend ist, ist aus meiner Warte so, das Nachhaltigkeitspotenzial beziehungsweise Versprechen von Gropius, weil die Bauindustrie ist natürlich, also so wie sie heute funktioniert, ist nicht nachhaltig und die CO2-Emissionen bleiben unfassbar immens. Und Gropius verspricht durch einerseits so eine, ich habe es mir selber mal angeschaut, so eine holzhybride Bauweise, ja, und durch ihren effizienten Herstellungsprozess und dann aber auch durch die innovative Instandhaltung und Betreuung hier als ein sehr positives Vorbild vorauszugehen und quasi die ganze Industrie auf den Prüfstand zu stellen. Ja, also es ist wirklich mal, ich würde sagen, ein richtiger Challenger für die ganze Industrie.
Elefant im Raum ist natürlich, Jannis, so ein bisschen, wie kann es sein, dass sich die Venture-Capital-Szene hier so die Butter vom Brot nehmen lässt von Venture-Debt-Anbietern, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man sich da die Butter vom Brot nehmen lässt. Ich glaube, die 40 Millionen werden wahrscheinlich in Terms of Venture Debt für einen bestimmten Purpose auch dahinter stehen. Also wahrscheinlich die Umsetzung eines bestimmten Bauprojektes oder ähnliches. Da habe ich jetzt aber keine genaueren Insider-Infos. Es ist aber jetzt auch kein triviales Investment für einen VC-Fonds. Besonders weil eben die, sag ich mal, Hardware-Komponente und die Manufacturing-Komponente einfach sehr groß ist. Und das ja historisch auch eher abschreckend ist für viele der VC-Fonds. Ich glaube, dass rund um das Thema Operating System und Planung und Design kann man die Checkmarks dran machen. Das ist zumindest auch aus der, sag ich mal, energetischen Perspektive und Nachhaltigkeitsperspektive für Fund super interessant sein sollte. Aber bei dem anderen Thema rund um Manufacturing und sowas wird es dann deutlich, deutlich schwieriger für uns.
Teilweise ist es auch ein bisschen schade, ne? Weil wenn man überlegt, also ich sehe diese Punkte total. Gleichzeitig muss man auch sagen, also ein bisschen so mal einen Schritt rausgetreten, ne? Wir sagen immer, also wir sind alle im Venture Capital. Die Natur von Venture Capital ist das Risikokapital. Und irgendwie haben wir ja auch ein bisschen einen Auftrag, ne? Und unser Auftrag ist halt, Innovation zu fördern, aber vor allem halt auch einfach sehr riskante Unternehmen, ne? Also Projekte zu fördern. Im Sinne von wegen, unser Auftrag ist es wirklich, da in hohes Risiko zu treten. Die Hardware-Komponente spielt damit rein, aber man muss auch mal den Innovationsgrad sehen. Ne? Also im Sinne von wegen, wenn das Ganze funktioniert, dann ist es ein Game Changer. Ne? Im Sinne von wegen, man sieht ja viele Cases, wo irgendwie so ein bisschen Software dann irgendwie auf die Real Estate-Industrie geworfen wird, die so ein bisschen so featureartig sind. Das hat wirklich einen krassen Innovationscharakter. Und im Sinne von wegen, da frage ich mich manchmal, ist das nicht eigentlich genau unser Auftrag, ne, so als Venture Capitalist. Aber natürlich, ne, so eine Hardware-Komponente macht es leider komplizierter. Und das ist wahrscheinlich dann auch muss man auch einfach die Finanzierungslandschaft vielleicht anschauen, dass es halt für solche Modelle leider teilweise doch noch irgendwie zu wenig Funding gibt, obwohl die wahrscheinlich jetzt gerade hinsichtlich dem Klimawandel und Nachhaltigkeitsinvestments doch eigentlich ein unfassbares Potenzial mitbringt, die ganze Industrie mal von innen zu revolutionieren. Ne?
Ja. Ich hatte beim Philipp Westermeier neulich den Podcast mit dem Gründer von Gustavo Gusto gehört, kann ich auch jedem nur empfehlen, super Geschichte irgendwie. Und da war schon spannend zu sehen, wie oft die in neue Fabriken ziehen mussten, also oder ihre Fabriken erweitern mussten, um dann irgendwie mit der Produktion hinterherzukommen. Und ich frage mich jetzt bei Gropius, ist das Ganze ja quasi nochmal auf einer anderen Skala, ne? Ich glaube, Markus hat, glaube ich, erzählt, ich hoffe, ich zitiere es nicht falsch, 400 Mitarbeiter mittlerweile schon. Und ich frage mich jetzt gerade, wie das dann hinterher nach hinten raus skaliert, ob das so ein Hockeystick überhaupt, ob der überhaupt möglich ist dabei, ne?
Also meiner Meinung nach, glaube ich schon, also man muss mal das Endgame sehen und man muss sehen, wie groß das Ganze werden kann. Ja, also schau dir mal sowas wie ein Tesla an. Mhm. Vollkommen agree, das braucht sehr viel Anschubsfinanzierung, aber der Case hinten raus ist natürlich unfassbar groß. Und jetzt musst du auch Folgendes sehen. Ich glaube, die meisten Unternehmen werden langfristig irgendwie Asset und oder zumindest irgendwie Cap-Intense. Das, glaube ich, passiert bei den meisten Cases. Und zumindest, ne, wenn man sich die Versprechung anschaut, ist es schon alles sehr, sehr automatisiert. Und deshalb glaube ich schon, dass du mit dem Case auch irgendwie sehr interessante Zahlen erreichen kannst langfristig. Und ich glaube, es ist halt mehr so der Buy-in, dass man einmal, klar, du brauchst einerseits ein Proof of Concept, aber ich glaube dann viel wichtiger, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, du brauchst natürlich auch eine Makro-Environment, die das zulässt. Ne? Und wir haben halt eine krisende Immobilienwelt. Ja, ich glaube, deshalb ist es auf jeden Fall ein Thema, was Gropius irgendwie beschäftigt. Du hast irgendwie sehr substanzielle Krisen, also irgendwie, weiß nicht,
Covid, Ukraine-Krieg haben irgendwie Zinsen und Baukosten massiv in die Höhe getrieben. Du hast Materialengpässe, die deutlich zunehmen und du hast einen steigenden Fachkräftemangel. Und deshalb glaube ich auch einfach, die Phase ist natürlich auch schwierig. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn du da einmal so einen gewissen Tipping-Point erreicht hast, glaube ich schon, dass es auch selbst für so ein Modell irgendwie so ein bisschen so einen Hockeystick gibt, der dann vor allem halt massiv groß werden kann.
Ja. Ich glaube, also Markus wurde im Manager-Magazin vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr interviewt. Da war die Headline auch irgendwie, wir wollen das Tesla der Immobilienbranche werden, ne?
Ja, also. Das ist, der denkt sehr groß.
Ja, und ich finde, meistens ist das ja auch ein Thema dann, wenn du eine Partei hast oder ein Unternehmen, was, sag ich mal, solche Themen so anstößt, merkt man dann auch, dass viele weitere sich mit solchen Segmenten auseinandersetzen. Und ich glaube, immer auch in das Thema Bestandsobjekte reingeguckt, da geht es ja mittlerweile auch einfach super viel um das Ganze, um die ganze energetische Renovierung von Bestandsobjekten, weil das ist ja mindestens mal ist ja ein deutlich größeres Thema noch als neue Objekte ist. Wie sehen eigentlich die Bestandsobjekte aus und wie kriegt man die auch energetisch renoviert? Und ich glaube, besonders da stoßen solche größeren Themen wie Gropius dann eben auch Marktplätze an, die sich mit der energetischen Renovierung beschäftigen. Es gibt dort jetzt viele Softwareunternehmen, die sich sozusagen um die Erfassung von Innenräumen mit der Erfassung von Innenräumen beschäftigen. Und ich glaube, dass da einfach dann viele Services dann auch noch dazukommen, die vielleicht etwas fokussierter und kleiner sind, aber letztendlich zum großen Problem beitragen. Und das finde ich dann eigentlich das den großen positiven Effekt an solchen Lösungen.
Und bei Wikipedia habe ich jetzt parallel hier mal geguckt, Tesla Finanzentwicklung ist eigentlich auch ganz spannend, ne? Tesla 2003 gegründet und dann ab 2009 sind die Zahlen hier aufgelistet, 112 Millionen Umsatz in 2009, also nach 6 Jahren und dann ging das eigentlich erst so ab 2013, also nach 10 Jahren erst so richtig los, ne? Und Gropius ist, glaube ich, 5 Jahre alt, ne?
Ja, ich glaube, das ist Gropius ist genau 5 Jahre alt. Ich glaube auch, das ist eins der Probleme, inwiefern man sozusagen solche Modelle mit einem VC-Model verheiraten kann. In einem VC-Model guckt man ja eigentlich, dass man innerhalb von 10 und maximal 12 Jahren auch wieder einen Exit schafft. Mhm. Und wenn solche Unternehmen eben so lange brauchen, und ich meine, das ist kein Geheimnis, bei Tesla wurde auch viel in den schlechten Zeiten über privates Geld von Elon Musk und anderen großen Unternehmern finanziert. Das heißt, das war auch nicht immer ein Case, der immer nur nach vorne ging und wo immer klar zu sehen war, was das mal eines Tages werden wird. Das heißt, ich glaube, das ist auch ein Thema für mich, Gropius, was von Family Offices, Familienunternehmern oder Ähnlichen angeschoben werden sollte und könnte in Zukunft und nicht immer unbedingt nur den VC-Geldern.
Mhm. Tesla hatte ich aber neulich auch gesehen im legendären Anti-Portfolio von Bessemer Ventures, ne? Also da ärgert man sich da vielleicht auch hinterher.
Ja, bestimmt.
Also. Ja, aber das heißt, sollen wir vielleicht nochmal den Schritt ins Early Stage jetzt, also wir sind ja jetzt die ganze Zeit quasi schon relativ weit hinten, aber wenn man jetzt bei euch auftauchen würde, Fabian, ist das ein Thema, was ihr euch anguckt trotzdem? Also so ein Thema jetzt, wenn es jetzt nicht von Markus käme?
Ja, genau, das wollte ich ja gerade sagen. Das ist natürlich die Komponente, dass Markus bei uns Entrepreneurial Partner ist. Das heißt, wir haben da natürlich ein bisschen eine besondere Rolle. Ich glaube grundsätzlich, also wir sind ja sehr opportunistisch, ja, hier bei Cavalry. Das heißt, wir gucken uns ja alle Industrien an, wir gucken uns auch alle Geschäftsmodelle an. Natürlich sind auch wir, sag ich mal, Software first. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist unser Ansatz der, und das sage ich auch immer, wir investieren irgendwie in Gründer, die Ambition haben, eine ganze Industrie auf den Prüfstand zu stellen oder eine neue Kategorie aufzustellen. Und das wäre natürlich so ein Fall. Also von daher glaube ich, wenn die Ambition groß genug ist, darf man immer bei Cavalry anklopfen.
Ja. Und aber raus extrahieren kann man diesen Teil mit dem Operating System wahrscheinlich nicht, ne? Das haben wir ja eben gerade so in Zwischentönen schon gehört, dass dann ist es zu klein gedacht, ne? Oder auch wahrscheinlich zu kompliziert und wahrscheinlich auch nicht effektvoll genug, ne?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, also das kannst du hier gar nicht drin. Ne, weil also der Case, bei dem Case geht es ja tatsächlich um Kontrolle. Also es geht tatsächlich um, du kontrollierst eigentlich jeden Schritt in der Value Chain und willst diesen unfassbar effizient machen. Kriegt man das über ein Partnernetzwerk irgendwie abgebildet? Wahrscheinlich schon. Mhm. Aber im Herzen dieses Cases liegt ja wirklich, die Kontrolle zu haben. Und deshalb, glaube ich, lässt sich das jetzt relativ schwer voneinander abstrahieren.
Ja, und ich glaube, es gab ja schon auch viele Cases, die es, sag ich mal, abseits von Gropius probiert haben, dieses Operating System zu bauen. Und da haben sich eigentlich alle Cases, die ich bisher gesehen habe, immer die Zähne daran ausgebissen, wirklich mit den verschiedenen Hausverwaltungen und Co. dann zusammenzuarbeiten. Und meistens ist dann, wie Fabian das vorhin bei Greenly auch mit dem sogenannten trojanischen Pferd erwähnt hat, das trojanische Pferd wirklich irgendwie der Smart Meter oder eine bestimmte Hardware-Komponente, die man innerhalb der Wohnung installiert. Und dann schafft man es auch, ein Operating System aufzusetzen. Aber ohne so eine Art trojanisches Pferd oder nur eine Software an Hausverwaltungen, die es brutal fragmentiert sind, auch innerhalb von Deutschland, zu verkaufen, ist eigentlich quasi unmöglich.
Mhm. Und aber das ist jetzt hier super Asset Heavy, ne? Und eigentlich so diese Asset Light Modelle sind doch irgendwie viel viel spannender hinterher, oder wie also ich frage mich nur gerade, also wie leicht hat's so hinter so ein Gropius auch jetzt so die nächsten Runden einzusammeln?
Ich glaube tatsächlich, also ist immer schwierig zu sagen und agree, ne? Also wir bewegen uns ja jetzt auch hier meistens irgendwie im Early Stage Software Bereich und ich glaube, Janis hat ja vorhin schon gesagt, auch so auch zu Recht, ne, dass sich so solche Cases auch sehr geeignet für ein Family Office sind oder größere, auch strategische Investoren. Mhm. Ja, sie jetzt auch im Fall von Gropius. Und deshalb, genau, ich glaube, so ein Software-Case ist natürlich immer ein bisschen plain vanilla, nach was wir hier alle normalerweise immer suchen.
Mhm. Ich glaube auch, die große Frage für mich ist einfach dann, wie kann man Equity leveragen, um am Ende ganz viel Debt damit zu raisen oder andere Art von Finanzierungsstrukturen. Also inwiefern könnte man eine 20, 30 Millionen Equity-Investition tätigen, die dann, weil man, sag ich mal, Proven Unit Economics auf den verschiedenen Bauprojekten hat, eben mal weitere 200, 300, 400 Millionen an Debt einzusammeln, die es dann ermöglichen, halt mehr Projekte umzusetzen. Also ich glaube, das ist ähnlich wie sozusagen im Softwarebereich Product Market Fit finden, ist sozusagen im Hardwarebereich dann die Finanzierbarkeit von den physischen Objekten das große Thema, was gelöst werden muss. Und dann ist es natürlich auch ein interessanter Case wieder für VCs, weil man nicht davon ausgeht, dass noch unfassbar viel Dilution und, sag ich mal, mehr Equity-Investments in der Zukunft reinkommen können. Und ich glaube, das ist immer ein großes Thema, wo ich auch gerade sehr viel Entwicklung sehe, besonders auf dieser Project-Financing-Seite, dass dort immer wieder, sag ich mal, mehr progressive Modelle gefahren werden von Banken, VCs, Family Offices und Co., wie man eben solche Modelle finanzierbar macht, weil sie eben so einen großen gesellschaftlichen, aber auch natürlich irgendwie ökonomischen Mehrwert irgendwann haben.
Mhm. Und in Ergänzung noch dazu, ich glaube, dieses Investment jetzt ist auch unfassbar wichtig für Gropius, im Sinne von, also genau diese Proofpoints, die Janis gerade beschrieben hat, ne, weil ich glaube, die Idee ist ja, also stand, glaube ich, irgendwo in einem Artikel, ist mit dem Geld unter anderem auch die, also es gibt ja eine Produktion, ne, also im Sinne von wegen das Produkt von Gropius, das besteht und es gibt und es funktioniert aber man muss natürlich das jetzt auch in Umsätze umwandeln, und man muss natürlich auch zeigen, dass man die Produktion irgendwie hochskalieren kann und ausbauen kann. Ja, und ich glaube zumindest, dass diese Finanzierung jetzt gerade von der EIB zumindest vielleicht Gropius helfen kann, genau an diesem Punkt zu kommen, um dann auch irgendwie erfolgreich weitere Finanzierungsrunden zu raisen. Also von daher, glaube ich, ist das schon ein sehr, sehr großer Schritt in die richtige Richtung.
Ja, und Stichwort Proofpoints. Der Markus hatte dann irgendwie auch Bilder gezeigt in St. Gallen. Die können wir auch mal verlinken. Also es ist öffentlich zu sehen, die Bilder von den ersten Objekten da in Koblenz. Und das sieht wirklich schick aus, muss man sagen. Also das sieht man denkt da vielleicht ein bisschen an was anderes, wenn man hört Holzbauweise. Aber ich weiß gar nicht genau. Also das sieht halt super aus, finde ich. Also kann er echt stolz sein.
Ja, das ist schon alles sehr hochwertig. Genau. Mhm. Also ich sehe, Jan ist unter anderem auch mal in seiner Wohnung.
ich glaube auch tatsächlich, das würde gut zu mir passen als Climate Tech Investor.
Das ist das trojanische Pferd, ne? Die Climate Tech Investoren einfach in die Wohnung einziehen lassen.
Wir haben ja nie einen Folgentitel. Vielleicht, also hätten wir einen Folgentitel, glaube ich, wäre bei uns heute trojanisches Pferd.
Ja, genau.
Cool. Ja, also dann ist das doch super. Da waren zwei tolle Themen. Haben wir zu beiden irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee, ich glaube, war ein guter Wrap-up. Auch Fabi, cool, wie tief du da bei Gropius über Markus natürlich drin warst. Das sind aber Insights, die, glaube ich, nicht jeder hat im Markt.
Ja, super. Aber ich glaube, du hast dich jetzt auch nicht verplappert, ne? Oder haben wir vielleicht haben wir auch nicht genug nachgebohrt, Fabian?
Nee, ist schon okay so.
Ja. Dann ja, lieben Dank euch, ne? Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Cool, danke Jan. Ja,
bis dann.
Danke Jan.
Bis dann. Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Fabian Krautwurst
und
Janis Fett.
In der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.